Dieser Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja? Und das ist auch so ein bisschen so der grüne Spruch. Also wir wollen die ganze Welt retten. Das ist wie so eine Erbsünde. Also wir haben hier einen Sünden begangen vom Kolonialismus, von der Ausbeutung. Deshalb geht es diesen Ländern schlecht. Und jetzt müssen wir, wie man das also früher auch gemacht hat, mit Geld sich praktisch freikaufen oder wiedergutmachen von den Sünden. So ein Kirchentag und ein grüner Parteitag unterscheiden sich ja nicht prinzipiell voneinander. Da wird in beiden gepredigt.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Er ist Unternehmer und Bestsellerautor und er hat ein neues Buch geschrieben, Warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder wirklich Armut besiegen. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei uns, Herr Zietelmann. Und diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Hörner, Ihrem treuen Partner von Apollo News. Ja, das Thema Entwicklungshilfe ist ja ziemlich durchgeschlagen im vergangenen Jahr. Da gab es dann diese ganzen Beispiele, 50 Millionen Euro für Radwege in Peru, gendertransformative Bildung in Afrika und so weiter. Aber davor wurde dieses Thema jahrelang überhaupt nicht beachtet, obwohl da ja Multimilliardenbeträge jedes Jahr hineingehen. Wie kam das eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen. Es ist halt weit weg. Es kriegt keiner so genau mit, was da gemacht wird. Und da kommt dazu, dass viele Menschen so die Politik oder danach beurteilen nach den Intentionen, nach den guten Absichten. Und ich meine, Entwicklungshilfe klingt erstmal gut. Ja? Wir tun hier etwas gegen Armut, ja? Für Menschen in Afrika. Wer kann da dagegen sein? Das klingt ja schon praktisch, als ob sie ein Unmensch wären, wenn sie dann dagegen wären. Und dann machen die auch eine sehr gute PR. Da werden dann so einzelne Beispiele gezeigt, die vermeintlich erfolgreich sind, arme Menschen, und denen helfen wir hier. Und dann, das ist halt nicht hinterfragt worden, was bewirkt das überhaupt? Ja, weil das sind ja zwei Dinge, die muss man mal unterscheiden. Das eine sind diese absurden Dinge, die so ideologiegetrieben sind. Die sind ja relativ neu, wobei es hat auch nicht mit den Grünen angefangen, es hat schon früher angefangen. Also die grünen Kühlschränke in Kolumbien oder die positive Maskulinität in Ruanda oder gender-transformative Ansätze. So, das sind ja so diese ideologischen Sachen, aber man muss auch sagen, dass der größte Teil des Geldes geht ja nicht dahin. Ja? Und dann ist das, was man jetzt wirklich als Entwicklungshilfe bezeichnet eigentlich, das heißt, ich gebe jetzt Geld, damit andere Länder helfen, sich zu entwickeln und der Armut zu entkommen. Und das klingt ja erstmal vom Ansatz her super gut, und wer da irgendwo einen Einwand dagegen hat, der ist ja schon praktisch, steht ja als Egoist da. Und deswegen habe ich auch am Anfang von meinem Buch so diese Beispiele nochmal aufgeführt. Das ist aber gar nicht der Schwerpunkt, sondern ich zeige dann erstmal genau auf, ob Entwicklungshilfe auch in dem normalen Sinne, also ich mache da irgendwelche Projekte, damit sich das landwirtschaftlich entwickelt, hilft das überhaupt? Bringt das was? Und da habe ich ziemlich viele Studien zu durchgearbeitet mit dem Ergebnis im Großen, dass es halt nichts bringt und oft kontraproduktiv ist. Ja.
Dazu kommen wir gleich nochmal detaillierter. Aber erstmal muss man sagen, das Thema Entwicklungshilfe läuft ja in Deutschland so unter ferner Liefen. Also das Entwicklungshilfeministerium ist ja immer so das Beispiel für das irrelevanteste Ministerium. Ja. Das ist so alles klein und irrelevant. Aber man muss ja doch sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ja schon erstens ein wirklich beträchtlicher Teil des Bundeshaushalts. Es ist aber auch einfach eine große Industrie. Also wenn wir sehen, was alles passiert in Afrika und so weiter. Also da geht es ja auch um richtig viel Geld.
Absolut, ja. Also das ist ja nicht nur das Geld, was jetzt im engeren Sinn in der Haushaltsposition im Entwicklungshilfeministerium, sondern das ist ja auch in anderen Ministerien so, also im Wirtschaftsministerium. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind es ungefähr 37 Milliarden Euro. Also schon ein hoher Betrag. Und vor allen Dingen, wenn man mal denkt, es gibt nur ein Land, das bisher, das wird sich aber jetzt ändern, mehr ausgibt, das sind die USA, ja. Die haben, ich glaube, etwas über 60 Milliarden Dollar ausgegeben, aber auch nicht so sehr viel mehr. Ja? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass zu dem Zeitpunkt, also wo ich jetzt den Vergleich gemacht habe, das GDP sechsmal größer war in den USA. Das heißt, wenn man es jetzt im Verhältnis setzt zu unserem Bruttosozialprodukt, gibt es sowieso kein Land auf der Welt, auch nur annähernd so viel aus wie wir. Aber selbst in absoluten Zahlen ist es jetzt bald, sind wir absoluter Spitzenreiter in der Welt. Ja? Das hat natürlich was auch zu tun mit diesem missionarischen Trieb, der ja so ein bisschen in uns Deutschen anscheinend drinsteckt. Also war schon zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg dieser Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja? Und das ist auch so ein bisschen so der grüne Spruch, dass man überall, also wir wollen die ganze Welt retten vorm Klimawandel. Ja? Wenn dann einer sagt, das sind ja nur 0,2%, nur 2% des CO2-Ausstoßes kommen aus Deutschland. Ja, macht nichts, aber wir sind so vorbildlich, dass es dann all uns nachmachen und dadurch haben wir die Welt gerettet. Oder Migration, wo die Merkel immer gesagt hat, die europäische Lösung, womit aber gemeint war, dass alle anderen dann unsere Willkommenskultur nachmachen sollen, was natürlich auch alles nicht geschehen ist. Ja. Und so ist auch mit der Entwicklungshilfe immer so dieser Welterlösungsanspruch. Und da steckt jetzt zweierlei dahinter. Das eine ist so praktisch so ein Schuldbewusstsein, so vergleichbar auch, wie es auch in der christlichen Religion vielleicht ist, wie so eine Erbsünde. Also wir haben hier einen Sünden begangen vom Kolonialismus, von der Ausbeutung. Deshalb geht es diesen Ländern schlecht, weil wir diese Sünden begangen haben. Und jetzt müssen wir, wie man das also früher auch gemacht hat, mit Geld sich praktisch freikaufen oder wiedergutmachen von den Sünden. Ja? Das ist so ein ist ja sowieso, dieses ganze Grüne hat ja was Religiöses an sich. Also ein Kirchentag und ein grüner Parteitag unterscheiden sich ja nicht prinzipiell voneinander. Da wird in beiden gepredigt, hauptsächlich sind auch die gleichen Leute teilweise. Das ist so ein, und diese Leute sind auch oft Leute, muss man sagen, die stehen mit Zahlen auf dem Kriegsfuß. Ja? Also ich habe da mal eine Erhebung gemacht, dass also die Grünen-Wähler, die waren besonders in zwei Fächern schlecht, in Mathe und in Geschichte. Ja? Und hier geht es ja auch um Zahlen und auch mal nicht nur um gute Absichten und das auch mal zu prüfen, was wird mit dem Geld gemacht. Ich will da mal, bevor ich da weiter darauf eingehe, eine Analogie bringen. Ich habe einen Freund mal gehabt, der hat sich eigentlich größten Teil von seinem Leben mit geschlossenen Immobilienfonds, mit der kritischen Analyse befasst. Das war so der Fondspapst, Stefan Leupfinger hieß der. Der war gefürchtet von allen unseriösen Fondsinitiatoren, weil der hat genau immer aufgezeigt, der konnte es gut rechnen, wo da Geld abgezockt wurde. Und dann hat er das irgendwann mal übertragen auf so Spendenorganisationen, die sich zum Beispiel für Kinder oder für Tiere oder so eingesetzt haben. Ja, das sind also Kinder und Tiere können sie am meisten Geld einsammeln, ja. Und der hat gesagt, er hat vorher gedacht, da gibt es ein paar schwarze Schafe. Hinterher hat sich herausgestellt, dass da teilweise mehr Betrüger als seriöse Leute dabei sind, die den größten Teil des Geldes für ihre eigene Organisation verwenden und wo nur der geringere Teil tatsächlich bei denen ankommt. Ist aber nicht hinterfragt worden, weil der konnte gut rechnen, der ist dann detailliert in die Zahlen reingegangen, aber so ein normaler Gutmensch, der macht das halt nicht. Dem zeigst du ein paar Bilder von Tieren, denen schlecht geht oder kleinen Kindern, denen schlecht geht und sagt, das ist schlimm und willst nicht was dagegen tun und dann sagt er, jawohl, da bin ich dabei. Ja, das ist so ein bisschen einfaches Denken. Ich glaube, Milton Friedman hat das mal gesagt, der größte Fehler, den man machen kann, ist Politiker nach ihren Intentionen und nicht nach dem Ergebnis ihrer Handlungen zu beurteilen.
Jetzt muss man ja sagen, die Gelder, die jetzt da nach Afrika und so weiter fließen, man hat ja nicht das Gefühl, dass jetzt damit so viel bewirkt wird, trotzdem wird im Bundeshaushalt jedes Jahr wieder so ein großer Posten dafür geöffnet. Obwohl wir ja Haushaltsknappheit haben, so starke Verhandlungen und so weiter. Wie schafft es sozusagen diese ganze Branche, möchte man ja fast sagen, diese Entwicklungshilfe, so viele Gelder immer wieder zu akquirieren? Weil wir kennen ja auch diese ganzen Zahlen, haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, wie viel auch innerhalb dieser ganzen Hilfsorganisation, welcher Prozentsatz des Geldes, der dann gespendet wird, überhaupt da ankommt und wie viel in irgendeiner Verwaltung hängen bleibt und so weiter. Also wie schafft es dieser Entwicklungshilfebereich, sozusagen diese unfassbaren Finanzmittel permanent zu akquirieren?
Es sind halt extrem starke Lobbyisten, genau wie jetzt auch in dem grünen Bereich. Ja. Da haben wir ja auch jede Menge sehr starke Lobbyorganisationen, die man aber komischerweise auch gar nicht als Lobbyorganisation bezeichnet. Lobby, böse sind die anderen. Ja. Aber da wir ja das Gute wollen, ist auch schon der Begriff Lobby da falsch. Die sind da einfach sehr stark und natürlich dann auch in den Medien stark. Ja. Und aber wie gesagt, ich glaube, ein Haupteffekt ist tatsächlich, und das hat sich tatsächlich erst so in den letzten 2 Jahren geändert, dass keiner hingeguckt hat, dass sich im Prinzip, obwohl es, wie Sie sagen, große Summen sind, niemand damit beschäftigt hat, weil es halt auch weit weg ist. Das kann keiner richtig beurteilen, so aus den beiden. Ja. Das war ja dieses berühmte Beispiel, was dann durch die Medien ging mit den Radwegen in Peru, wo dann ja erstmal Leute hingefahren sind vom Reichelt ist jemand hingefahren oder auch von der FAZ ist jemand hingefahren und haben sich dann mal anguckt, wofür wird das da ausgegeben? Und dann, ja, letztlich ist darauf hinausgelaufen, dass da auf die Straßen mit Farben großer gelber Strich gemacht wird und da schreibt dann Fahrradweg daneben, und, aber es wird gar nicht von Fahrradfahrern benutzt. Aber das macht ja normal keiner, da wirklich vor Ort hinzufahren in irgendein Dorf weit ab in Afrika und zu gucken, was geschieht mit dem Geld jetzt.
Kommen wir gleich nochmal sozusagen zu der grundsätzlichen Frage, was Entwicklungshilfe bringt. Aber eine Sache muss man ja auch sagen, wenn man sich diese ganzen Beispiele anschaut, das ist ja auch schon skurril, wie ideologisch das ist, haben Sie auch schon gesagt. Und da frage ich mich dann immer, wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, dass nach Indien gibt es ja diese Milliardenförderung für regenerative Energie, also erneuerbare Energien. Das ist ja fast schon pervers, sozusagen in solche armen Länder solche Summen zu investieren und die nicht in, sagen wir mal, zumindest den Versuch von Armutsbekämpfung zu stecken, sondern eben in diese ganzen politisch-ideologischen Konzepte. Wie wird das überhaupt
gerechtfertigt? Ja, aber ich mache mal ein Advocatus Diaboli. Hat mir gerade ein Freund, der auch politisch an sich so ähnlich denkt, wie ich, hat neulich gesagt, da sieht man aber mal einen Moment, was erstmal logisch klingt. Wenn wir das Geld zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, was ich ganz gut kenne, die Mongolei, wo praktisch, da ist ein Riesenstaub und so immer noch, ja, im Winter, weil da wird fast alles mit Kohle noch geheizt. Ja. Wenn man das Geld, was wir jetzt hier in Deutschland ausgeben, um die letzte 0,1% Wärmedämmung oder so mit kaum mehr messbaren Effekten, oder man gibt jetzt das gleiche Geld aus da, und jetzt denkt man mal rein in diesen Aspekten vom Klimaschutz, ja, dann ist ja der Wirkungsgrad logischerweise, wenn ich da in solchen Ländern was mache, wesentlich höher als hier, sodass man generell dann, wenn man jetzt so denkt, mal immanent gedacht, ja, das ganze Geld, was man hier einsetzt für Klimaschutz, ja, sogar sinnvoller in diesen Ländern einsetzen würde, weil ja der Wirkungsgrad größer ist. Ja. Ja. Nur das Problem ist, dass das Geld halt oft auch dann überhaupt gar nicht da ankommt, wo es ankommen soll. Ja. Das wird oft übersehen. Ich meine, es gibt ja diesen Index, den kann sich jeder mal im Internet anschauen, von Transparency International, das ist so der Korruptionswahrnehmungsindex. Da wird jedes Jahr gemessen, so wie die Korruptionswahrnehmung ist in Ländern. Und da sieht man, die Länder, wo das ganze Geld hinfließt, sind meistens hochgradigst korrupte Länder. Ja? Und wie man jetzt so naiv sein kann und annehmen kann, dass das Geld dann da nicht auch zum großen Teil versickert, um letztlich Eliten zu stabilisieren und korrupten Politiker zu finanzieren. Jetzt gibt es ein anderes Gegenargument. Ich versuche immer so die Gegenargumente mal zu bringen. Hat neulich jemand, ich habe da auf Facebook geschrieben, da schreibt so eine antikapitalistische Followerin, erzählt man, sie sind ja naiv, das geht ja gar nicht darum, wir sind hier ein exportstarkes Land, ja, und da muss man einfach das Geld geben, weil, sagen wir mal, so hat es nicht genannt, aber sie hat gemeint, als Schmiermittel, um die Leute zu bestechen. So, das ist doch der eigentliche Grund, warum das nötig ist. Was natürlich kein Politiker jetzt sagen würde. Ja. Ist vielleicht sogar auch eine gewisse Wahrheit dran. Nur, da finde ich es dann wirklich fragwürdig, wenn ein privates Unternehmen das ja auch schwierig hat, in solchen Ländern zu agieren, ohne dann zu bestechen, ja, und die Fälle gab es ja immer wieder von Siemens und so, und die werden dann an Pranger gestellt und die müssen dann Konsequenzen befürchten, aber dann bei der Regierung sagt man, ja, geht ja nicht anders, muss man halt machen, ja, das ist auch eine Doppelbödigkeit, ja, dann, wenn es da halt nicht anders geht im einen oder anderen Fall, dann wäre mir sogar, ist mir keine Marianne lieb, dann soll man es ehrlich machen und nicht versuchen, das irgendwie zu kaschieren. Ja? Da sagt man, okay, muss halt sein, da muss man halt für unsere wirtschaftlichen Interessen, musste der halt geschmiert werden. Aber jetzt so zu tun, als ob wir tun das für die Armen in Afrika und helfen denen. Und in Wahrheit geht es dann nur in die Eliten. Und man muss auch sehen, die Mentalität, die ist in den Ländern eine, die man zum Teil nicht auf Anhieb versteht. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, auch mit dem Thema Korruption. Und die interessanteste Geschichte war folgende. Da hat einer berichtet, dass ein Lehrer seine Schüler gefragt hätte, ich weiß nicht mehr, in einem afrikanischen Land, was hältst du von einem Politiker, der ist arm und wird dann gewählt zu einem Ministeramt und nach 5 Jahren, wo er Minister war, ist er immer noch arm. Ja? Die Schüler waren empört. Die haben gesagt, was ist das für einer? Das ist ja unglaublich. Ja? Hat er überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Familie? Ja? Was ist das für ein Dummkopf? Ja? Was ist das für ein Idiot? Also die haben sich richtig über den empört, dass er sich nicht hat bestechen lassen, weil die das auch als normal angesehen haben, auch als Verantwortung gegenüber der Familie. Ja, mein Gott, wofür ist er denn jetzt gewählt worden, wenn er hinterher nichts dann für seine Leute tut? Was ist das für ein Idiot? Also das ist auch eine Mentalität, die man zum Teil so nicht verstehen kann, aber die ist halt so und deswegen muss man halt bedenken, dass auch ein Großteil des Geldes dann letztlich nicht dahin geht, wo es hingehen soll.
Ja, ich glaube, ein Aspekt ist auch, dass unter dieser ganzen Ideologie des globalen Südens und des Postkolonialismus und so weiter, diese ganzen dritte Weltstaaten ja per se als gut gelten im außenpolitischen Establishment. Ja. Und das kann man sich ja anschauen, in Münchner Sicherheitskonferenz oder so, diese ganzen Veranstaltungen, da gibt es eine fast schon unglaubliche unglaubliches Unkritischsein gegenüber irgendwelchen Bananendiktatoren oder irgendwelchen generell in Fantasieuniform aus der Elfenbeinküste, die da offensichtlich für jeden Mann offensichtlich völlig korrupt hergehen und ein bisschen Geld abzocken wollen. Unser außenpolitisches Establishment ist so in ihrer Ideologie drin, dass sie sagen, naja, aber der globale Süden, der ist ja so ungerecht behandelt worden, darauf müssen wir jetzt hören, das ist schon gerecht, was die machen und so weiter. Also das ist sicherlich auch was das extrem sozusagen, also Blindheit gegenüber Korruption und diesen ganzen Regimen auch hervorgerufen hat.
Also genau, da will ich nochmal tiefer reingeben, das ist ein wichtiger Aspekt. Die Leute haben ja folgenden Glauben. Die glauben ja, dass es den Ländern schlecht ging, weil wir so böse sind, weil wir die damals geknechtet und unterdrückt haben. Ja? Das kann mich noch erinnern, wo ich jünger war, da waren diese großen Kampagnen Südafrika, Apartheid, wo man auch in der Tat vieles kritisieren konnte, aber dann war der Glaube da, wenn dann dieses Apartheid-Regime weg ist, dann geht es denen auf einmal alle gut. Jetzt wissen wir, dass das Gegenteil der Fall ist, dass es schrecklich ist, die Verhältnisse heute in Südafrika. Also man ist dann tatsächlich unkritisch gegenüber und die ideologische Basis, die ist was, das nenne ich im ökonomischen Sinn Nullsummenglauben. Was ist damit gemeint, Nullsummenglaube? Nullsummenglaube heißt, du glaubst, dem einen Land, geht es nur deswegen schlecht, weil ein anderer ihm was weggenommen hat. Ja? So wie auch in der Gesellschaft. Ja? Also die ganze Umverteilungsideologie beruht ja auf dem Nullsummenglauben. Es gibt so ein Gedicht von dem Bertolt Brecht. Das ist für mich das dümmste Gedicht, was es gibt. Ja? Das heißt, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja? Das ist so der Nullsummenglaube ideal. Insofern ist das Gedicht genial, weil es ist ganz kurz zusammengefasst. Ja? Und das ist halt falsch. Ja? Das ist gerade im kapitalistischen Gesellschaften, da ist es halt nicht so. Aber das ist das, was die Leute glauben, sowohl innerstaatlich als auch weltweit. Die glauben, dass diese Länder nur deswegen arm sind, weil wir sie ausgebeutet haben. Und die Folge ist, wir haben denen so was gestohlen und jetzt müssen wir denen was zurückgeben, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Und das vielleicht mal als kleine Überleitung auch ein Schwerpunkt von dem Buch, ich will ja nicht nur kritisieren, ist ja, wie geht es denn anders und wie geht es denn besser, weil manche sagen dann auch, hast du überhaupt eine Alternative und wie kann es denn überhaupt gehen? Und das ist eigentlich der Schwerpunkt von dem Buch. Da habe ich ja zwei Beispiele drin und ich will mal auf ein Beispiel nur mal in dem Zusammenhang eingehen, weil es in dem Zusammenhang wichtig ist, und zwar auf Vietnam. Ja? Vietnam, ich war gerade wieder da, die Menschen haben nicht diese Opfermentalität oder die geben nicht die Schuld anderen für ihre Situation, obwohl gerade die Vietnamesen das eigentlich könnten, weil Vietnam, ich zeige das auch in dem Buch hier, war 1990 das ärmste Land der Welt, mit großem Abstand. Ärmer als alle afrikanischen Länder. Die haben GDP per Capita von $98 gehabt. Das war unter Somalia und unter Sierra Leone. Also die waren wirklich bettelarm. So, die haben ja den Krieg gehabt mit den USA, was auch viele nicht wissen, da sind 10-mal mehr Bomben damals auf Vietnam niedergegangen als im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Deutschland. Ja? Kann man sich vorstellen, was da zerstört wurde. 10-mal mehr Bomben. Ja? Dann haben sie Krieg gehabt, was viele nicht wissen. Vorher war es ja Frankreich, also war die Kolonialmacht. Haben mit China Krieg gehabt, mit Japan Krieg gehabt, eigentlich mit ziemlich vielen Krieg gehabt. Ja?
Kambodscha.
So. Und, ja, und was da nicht durch den Krieg zerstört wurde, wurde dann noch durch die sozialistische Planwirtschaft zerstört. Jetzt hätten die doch gut sagen können, in dieser Situation, wir Armen, wir Opfer, die Amerikaner, gebt uns jetzt ganz viel Entwicklungshilfe, die Japaner, die Franzosen, die Chinesen, die Amerikaner, gebt uns Entwicklungshilfe. Haben die aber nicht gemacht. Die haben dann was anderes gesagt. Die haben dann Ende der 80er Jahre gesagt, okay, unser ökonomisches System hier funktioniert nicht mit der Planwirtschaft. Wir müssen hier private Eigentum einführen. Wir müssen hier marktwirtschaftliche Reformen machen. Wir müssen uns öffnen wirtschaftlich zur Welt. Das heißt, jetzt mal auf einer philosophischen Ebene gesagt, die haben die Schuld bei sich gesucht, bei ihrem falschen ökonomischen System. Zu Amerikanern haben die sogar total positiv. Also sagen alle Umfragen, und auch wenn sie das in Vietnam, die lieben Amerikaner, die finden die klasse. Was man vordergründig jetzt gar nicht verstehen kann nach dem Krieg, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Ja? Und das ist halt anders bei vielen afrikanischen Ländern. Ja? Die haben diese Opfermentalität. Ja? Sklaverei, Kolonialismus, wir sind ausgebeutet worden und die anderen sind dran schuld und jetzt geht mal. Oder heute wird es ja mit einem anderen Thema gemacht, Klimawandel. Ihr seid schuld am Klimawandel und bei uns ist die Klimakatastrophe und jetzt rückt man die Milliarden raus. Ja? Und das hat sich halt als nicht erfolgreich erwiesen. Ja? Das, ich will mal eine Analogie bringen, das ist wie im Leben vom einzelnen Menschen. Wenn Sie jetzt als Mensch Ihr Leben ändern wollen, aber geben immer die Schuld anderen Menschen an ihrer Situation. Ja? Die Mutter hat mich falsch auf den Pott gesetzt, da hat schon angefangen. Später hat der Kapitalismus mich geknechtet und der Sexismus und der Rassismus und was weiß ich, ja. Dann werden sie ihr Leben nicht ändern können. Ja? Wenn sie aber selbst die Schuld, also die Verantwortung übernehmen. Ja? Es gibt so einen Spruch, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Ja? Und wenn ich selbst mir die Schuld gebe, dann ermächtige ich mich selbst. Ich kann was ändern. Wenn du aber anderen die Schuld gibst, ja, dann hast du diese Opfermentalität. Und das ist beim Individuum das gleiche wie beim Land. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, ja, dass das, was halt Vietnam zum Beispiel komplett anders gemacht hat als viele afrikanische Länder. Mhm.
Gut, jetzt, wenn wir uns mal Afrika angucken, also es ist ja schon dramatisch, sozusagen, wie arm dieser Kontinent ist über weite Teile, wie rückschrittlich diese Gesellschaften sind, unter welchen Bedingungen Menschen da leben und so. Und jetzt sagen Sie, Entwicklungshilfe bringt da gar nichts. Also auch, sag ich mal, wenn wir jetzt mal ausklammern würden, die Korruption oder also dass das Schmiergeld ist oder die, sagen wir mal, absurderen Sachen hier mit Klima und Gender und so, sondern wir reden jetzt mal wirklich von Brunnenbauen, so klassischem Beispiel. Das müssen Sie nochmal erklären, warum Ihrer Meinung nach das nichts bringt und was dann aber ansonsten was bringen würde, um Afrika aus dieser Situation zu holen.
Also erstmal, das ist meistens in Projekten, ja, die funktionieren sogar eine Zeit lang, und zwar solange diese Projekte durchfinanziert sind, ja, die sich aber nicht aus sich selbst heraus tragen. Ja. Da wird dann irgendein Projekt gemacht, das dauert 5 Jahre, ja, und dann bleiben nur noch ein paar rostige Schilder oder so dann davon von übrig. Ja. Damit fängt es an. Und das Grundproblem ist, warum bringt es nichts? Da muss man jetzt verstehen, wie Marktwirtschaft funktioniert, ja. Sie können Marktwirtschaft nicht exportieren oder von oben verordnen. Das ist der Unterschied zum Sozialismus. Der Sozialismus ist eine Ideologie, wo praktisch, da kommt jemand an die Macht durch Revolution in der Regel oder durch einen Krieg oder so, ja, und führt dann halt Sozialismus ein. Ja. Das geht von oben nach unten. Marktwirtschaft geht immer von unten nach oben als spontane Entwicklung. So wie bei der Demokratie. Gibt jetzt auch kein Beispiel, dass jetzt Demokratie, irgendwie die Amerikaner haben das ja oft versucht, die Demokratie zu exportieren. Also so ein bisschen naiv auch. Wir machen jetzt aus Libyen eine schöne Demokratie oder aus dem Irak eine Demokratie oder aus Afghanistan eine Demokratie. Das hat ja nie geklappt, weil du es halt nicht exportieren kannst. Es muss halt von unten kommen. Ja? Das kannst du nicht von außen aufsetzen. Und das ist der Grund, warum diese ganzen Geschichten am Schluss nicht funktionieren. Bei der Marktwirtschaft ist es erst recht so. Das sieht man auch da, wo sich Marktwirtschaft entwickelt hat. Ich bringe hier in dem Buch das Beispiel Vietnam, da wird es eigentlich ganz deutlich, das fing immer erst von unten als Graswurzelbewegung an. Dass zum Beispiel Bauern die Kollektive verlassen haben, einfach aus Hunger, weil sie gesehen haben, es funktioniert nicht, haben die Kollektive aufgelöst und haben wieder private Eigentum eingeführt. Nicht von oben verordnet, das war sogar verboten, das war illegal, aber einfach die Frage war, entweder du verhungerst jetzt oder du hörst auf mit dem Mist. Ja? Und später wurde das dann oft von oben erst sanktioniert. Das ist auch in China damals so. Also 1981, dann, wo das dann anfing, wo Deng Xiaoping die Reformen angestoßen hat. Das fing auch von unten an. Ja? Und das heißt, das ist ein Hauptgrund, warum Entwicklungshilfe halt nicht funktioniert. Ja? Weil du das nicht exportieren kannst, weil du das nicht verordnen kannst, sondern weil das als Bewegung von unten kommen muss. Ja? Und wir haben leider, das ist jetzt eine der Sachen, die man wirklich am besten negativ ankreiden kann, wir haben leider ideologisch nicht Kapitalismus exportiert in diese Länder, sondern Marxismus haben wir exportiert. Ja? Viele Länder waren ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Form, in Afrika haben sich als sozialistisch gesehen. Ja? Das haben wir exportiert. In diese Länder. Also gerade eine Ideologie exportiert, die den Leuten Schaden zufügt. Da kann man sagen, haben wir selbst in gewisser Weise auch eine Verantwortung.
Gut, aber Demokratie kann man nicht exportieren, Entwicklungshilfe nicht, bringt nichts. Gibt es dann überhaupt irgendwas, was wir jetzt für Afrika tun können? Weil man muss ja auch sagen, eine Sache, kommen wir wieder auf das Thema, die irgendwie unterschätzt wird, finde ich, was ja irgendwie absurd ist, ist auch die Instabilität dieser Staaten oder auch die Verruchtheit dieser Staaten. Also wir sprechen ja immer alle halbe Jahre vom neuen irgendwie Hoffnungsträger in Afrika. Und wenn man sich das mal rückwirkend anguckt, das war Niger, das war Mali, das waren all diese Staaten, wo es dann kurze Zeit später einen Militärputsch gab und wieder irgendwie das brutalste, absurdeste Fantasieregime übernommen hat. Also diese Staaten sind ja allesamt, also mit ganz, ganz wenigen Aufnahmen in Afrika, irgendwelche korrupten Diktaturen. Das ist ja einfach die Wahrheit. Also das heißt, da jetzt die Graswurzelbewegung ist ja tatsächlich also schwer. Also gibt es überhaupt irgendwas, was man dann für Afrika tun kann?
Ich meine, das Wichtigste wäre halt mal nichts mehr zu tun. Ja? Das ist manchmal im Leben auch die beste Maßnahme. Ja? Das heißt, nicht mehr diese ganzen Diktatoren zu stabilisieren. Ja? Da muss man mal gucken, ob dann nicht manche schon damit fallen würden, wenn sie nicht mehr stabilisiert werden. Weil, ich meine, die kriegen ja die ganze Kohle von uns letztlich und werden damit stabilisiert. Ja? Und das wäre schon mal gut. Also ich wage mal die These, wenn man die Entwicklungshilfe, wir müssen jetzt sehen, komplett einstellen würde, dass der Nutzen wesentlich höher wäre schon als der Schaden, der damit eingerichtet wird. Da muss ich noch eins sagen, weil das manchmal auch verwechselt wird. Das habe ich jetzt vergessen vorher zu sagen. Man darf nicht durcheinander werfen Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, da ist jetzt ein Erdbeben, da ist eine Flutkatastrophe, da ist eine Hungersnot. Da bin ich natürlich dafür, dass man hilft. Da bin ich sogar der Meinung, dass man da noch mehr tun kann. Das ist zwar auch oft schwierig, das ist auch privat organisiert, funktioniert auch das oft besser, weil auch da kommen dann diese Probleme mit der Korruption und wie es Geld verschwendet. Aber sagen wir grundsätzlich, ist immer ganz wichtig, weil das oft in der öffentlichen Diskussion zum Teil auch absichtlich durcheinander geworfen wird. Entwicklungshilfe ist was ganz anderes als diese humanitäre Hilfe, wenn jetzt da eine Hungersnot ist. Ja? Nur beim Thema Hungersnot, da muss man auch wissen, das wissen viele Menschen gar nicht. Wenn ich jetzt mal überlege, bei Hungersnöten, also mit Hungersnöten sind gemeint nicht jetzt laufender Hunger aus Armut, sondern momentane Ereignisse, die dann über Monate oder Jahre dauern. Ja? Dann sind 80% der Menschen, die an Hungersnöten im 20. Jahrhundert gestorben sind, sind im sozialistischen China und in der Sowjetunion damals gestorben. Ja? Das wissen viele auch nicht. Ja? Das ist ein Haupt, also zum Beispiel die größte Hungerskatastrophe, die es je gab in der Geschichte, menschengemachte, war in China. 1958 bis 1962, das war Mao Zedongs sogenannter großer Sprung nach vorne, das größte sozialistische Experiment der Geschichte, wo 45 Millionen Menschen umgekommen sind, die meisten verhungert, manche auch totgeschlagen, aber überwiegend verhungert. So. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich richtig aufregt, dass das fast keiner weiß. Ja? Ich habe in einem meiner Bücher, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, habe ich extra angefangen, das erste Kapitel, diese Experiment da mal zu beschreiben. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich war ja in zwei Jahren war ich in 30 Ländern und habe da Vorträge gehalten. Und ich habe so in jedem Vortrag, ich habe immer eine Frage, war die gleiche, die ich den Zuhörern gestellt habe. Ich habe gesagt, wer von euch hat schon mal gehört vom größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte von Maos großen Sprung nach vorne von 1958 bis 1962 in der Schule? Egal, wo ich gesprochen habe. Ich habe in vielen asiatischen Ländern gesprochen, in vielen südamerikanischen Ländern, in den USA. Ich habe allein in 16 europäischen Ländern gesprochen. Wo ich war, haben sich nur ein paar Leute gemeldet. Das war immer manchmal sogar keiner, eine ganz kleine Minderheit. Das heißt, die Leute haben definitiv nichts davon gehört. Und deswegen schreibe ich ja meine Bücher, um ein bisschen auch dieses Unwissen einfach, dass die Leute die Fakten nicht kennen. Also, aber das war jetzt nur eine Abschweifung. Wichtige Botschaft nochmal, Entwicklungshilfe ist was anderes als Hilfe aus humanitären Zwecken. Ihre Frage, was können wir tun? Erstmal stellt das ein, was diesen Ländern schadet.
Also was die Regime stabilisiert.
Ja, was die Regime stabilisiert. Ja.
Na, was also auch irgendwie verrückt ist, ist in Afrika, die sozusagen das Geschichtsbild, was wir von Afrika haben, ist ja, wie Sie es auch gesagt haben, das alles die Schuld des Kolonialismus. Obwohl bei Afrika das ja teilweise ziemlich absurd ist, weil irgendwie die meisten afrikanischen Länder ja nur eine relativ kurze Zeit kolonialisiert waren. Da gab es ja sicherlich, sage ich mal, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Aber wirtschaftlich betrachtet wurde ja vor allen Dingen investiert in diese Länder. Also zu sagen, dass weite Teile Afrikas irgendwie arm sind wegen dem Kolonialismus, ist ja eigentlich relativ absurd, oder?
Ja, nee, das ist, wie gesagt, das ist mehr so ein religiöser Glaube, dass der Grund ist nicht der Kolonialismus. Das mag im einen oder anderen Fall auch mal eine Rolle spielen. Nee, der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist wirtschaftliche Unfreiheit. Das ist der Grund von Armut. Ja? Es ist gerade gestern wieder rausgekommen, das kann ich jedem empfehlen, das können Sie kostenlos bestellen, Index of Economic Freedom. Wenn Sie das googeln, Index of Economic Freedom 2025 von der Heritage Foundation, das sind 500 Seiten. Ich habe mir das gestern gerade im Copyshop ausdrucken und binden lassen, das mache ich jedes Jahr. Da finden Sie so einen Index, wie wirtschaftlich frei sind Länder auf der ganzen Welt. Ja? Für jedes Land, das werden 184 Länder geredet, wird gesagt, wie wirtschaftlich frei die sind. Und da sehen Sie, dass die meisten wirtschaftlich unfreien Länder sind in Afrika. Und das ist auch der Grund, warum es denen so schlecht geht. Und wenn Sie mal sehen, die Spitzenländer da, das sind alles Länder, wo es den Leuten gut geht. Also das sind an der Spitze sind Länder, kleine Länder. Singapur, Schweiz, Taiwan, Luxemburg. Ja. Später kommen dann Länder vielleicht wie Neuseeland, Australien, Schweden gehört übrigens auch dazu, Dänemark. Ja. Das sind alles Länder, wo es den Leuten gut geht. Und ganz am Schluss, sagen wir außer den üblichen Verdächtigen Nordkorea, Kuba und Venezuela, ja, das sind da ganz viele, das sind alles afrikanische Länder, die da sind. Der Grund ist einfach wirtschaftliche Unfreiheit. Und das Rezept gegen Armut und Hunger ist wirtschaftliche Freiheit. Und das zeige ich halt am extremsten Beispiel in meinem Buch an Vietnam, sehr ausführlich, weil, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, weil in Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt und da haben 80% der Menschen in Armut gelebt. Jetzt mal interessant, heute ist die Zahl bei 3%. Ja? Also das muss man sich überlegen, dass die Armut von 80% auf 3% gesunken ist. Nur Einführung von Privateigentum, Handelsfreiheit, Freihandelsabkommen und so weiter. Ja? Und das kann man überall auf der Welt beobachten. Auch ein anderes Beispiel, was ich jetzt hier in dem Buch nicht nenne, aber in anderen Büchern von mir, China, ja. 1981 noch 88% der Menschen in extremer Armut gelebt. Heute ist weniger als 1%. Ja. Warum? Weil damals dann begonnen wurde, Privateigentum einzuführen, marktwirtschaftliche Reformen durchzuführen. Und das sieht man jetzt gerade, weil Sie Afrika nennen. Ich mache jetzt mal einen Großvergleich. Ich vergleiche mal Afrika auf der einen Seite, ja, und Asien auf der anderen Seite. Afrika ist immer noch mit großem Abstand der ärmste Kontinent. Viel ärmer als Asien im Schnitt betrachtet. Ja. Aber Afrika hat die meiste Entwicklungshilfe bekommen. Afrika hat sehr viel mehr Entwicklungshilfe bekommen als Asien. Jetzt einfach mal die Frage, was haben die Asiaten anders gemacht als die Afrikaner? Die Afrikaner haben die Halt aufgehalten, die Länder haben gesagt, wir brauchen Entwicklungshilfe. Nach Asien ist auch Entwicklungshilfe geflossen, aber lange nicht so viel. Die Asiaten haben ökonomische Reformen gemacht. Ich nenne ein anderes Beispiel, Südkorea. Südkorea war 1960 noch so arm wie die ärmsten afrikanischen Länder heute. Wenn Sie heute, ich war mehrfach in Südkorea, das sind Shoppingcenter, die sind moderner als bei uns in Deutschland hier. Das ist eine der führenden Exportnationen der Welt, ja, durch Einführung von Marktwirtschaft. Ja. Und von China habe ich gerade gesprochen, Vietnam, aber können Sie auch andere Länder nennen, kleine Länder, Taiwan oder Singapur oder so. Ja. Das ist einfach, die sind den Weg gegangen der Marktwirtschaft und haben dadurch Stück für Stück in Asien die Armut reduziert. Ja. Und das ist das, was halt in Afrika nicht geschehen ist. Ja.
Na, es ist schon interessant, was Sie sagen, auch diese Geschichte, dass diese geschichtlichen Aspekte überhaupt nicht präsent sind. Man kann ja auch nach Deutschland gucken. Also man kann ja auch sich in Deutschland anschauen, irgendwie die goldene Zeit, wo irgendwie alles entstanden ist, von dem wir hier zehren, ist ja irgendwie die Gründerzeit, zweite industrielle Revolution, wo irgendwie Deutschland sich innerhalb von 40, 50 Jahren verwandelt hat von irgendwie einem halbwegs Agrarstaat zu einem Staat, der in vielen Aspekten so aussieht wie heute. Aber das wird überhaupt nicht, also diese Zeit wird überhaupt nicht in unserem Geschichtsbild positiv besetzt. Da denken wir nur an irgendwie Gerhard Hauptmann, die schlesischen Weber und alles Mögliche. Also warum ist dieser, also wo die gesamte Bevölkerung aus der Armut gehoben wurde, ja, überhaupt Menschen, nicht positiv besetzt?
Ganz wichtig, was ich sage, die Menschen haben ein völlig irreales und unhistorisches Bild von den Verhältnissen vorm Kapitalismus. Ja? Die stellen sich so vor, wie so ein idyllischen Ausflug aufs Dorf, so am Wochenende, wo dann ein paar Kühe und so, die Menschen leben da harmonisch. Ja. Das noch vor 200 Jahren, also bevor der Kapitalismus dann begann, 90% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt haben. Also auch mit extremen Hungersnöten verhungert sind, bettelarm. Ich habe das in einem anderen Buch von mir, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, da habe ich so ein Kapitel drin, mit der These, Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut. Und da bringe ich mal Beispiele, die zeigen, wie haben die Menschen gelebt, also das Alltagsleben. Ja. absolut total ärmlich. Das wissen die Leute nicht. Die haben einfach ein falsches, das hat schon angefangen mit dem Buch von Friedrich Engels über die Lage der arbeitenden Klasse in England, wo man heute weiß, dass es alles überhaupt nicht den Tatsachen entsprochen hat, wo so dargestellt wurde, vorher war eine Idylle praktisch, ja, und dann kam der böse Kapitalismus. Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil das so lange her ist und auch mit den Daten und da haben die Menschen nicht den Bezug. Deswegen bin ich jetzt einen anderen Weg gegangen und habe gesagt, ich gucke jetzt mal mir Länder an, wo das noch gar nicht so lang her ist. Ja. Und da habe ich ja neben Vietnam als zweites mir Polen rausgesucht, weil das ja auch unser Nachbarland ist. Ja. Und auch da wissen die Menschen sehr wenig drüber. Kann ich übrigens mal empfehlen, ich habe noch einen Film gemacht, den kann man kostenlos auf YouTube anschauen. Der heißt Poland from Socialism to Prosperity. Ist auch mit Untertiteln in 16 Sprachen, auch in Deutsch. Ja. Aber hier ist ja auch in dem Buch ein Kapitel drin über Polen. Was viele nicht wissen, Polen war in den 80er Jahren eines der ärmsten Länder in Europa. Übrigens auch deutlich ärmer als die Ukraine, nur mal als Beispiel. Auch viel ärmer als die Tschechoslowakei damals. Und mit ganz schlimmen Daten, also dann bevor der Wandel kam zum Kapitalismus, die haben 600% Inflation gehabt teilweise. Die waren eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt. Also eine absolute Katastrophe. Ja? Wissen viele Menschen nicht. Und Da gibt es ja auch manche, die behaupten, ja, den Polen geht es heute nur deswegen so gut, weil qua EU-Transfers wir die finanzieren. Ja, das mag auch einen Teil zu beitragen, aber das wird absolut überschätzt oft, die Wirkung von diesen Hilfen. Ich will es mal einem anderen Beispiel sagen. Wird ja auch oft gesagt, ja, ach, den Deutschen, denen ging es danach im Zweiten Weltkrieg so gut, weil wegen dem Marshallplan, weil da haben uns ja die Amerikaner geholfen und dadurch ging es uns gut. Ist auch ein Zeichen von historischer Unbildung. Ich will es mal ein Beispiel nennen. Die Briten, die haben ungefähr dreimal so viel gekriegt aus dem Marshallplan wie wir. Denen ging es aber noch in 60er, 70er Jahren richtig dreckig. Ja? Das war der arme Mann Europas damals. Ja? Da waren wir Deutschen viel weiter, obwohl die ihren Krieg gewonnen haben und obwohl die dreimal mehr bekommen haben als wir. Das heißt, was ist der Grund? Weil der Grund ist, dass wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland für Ludwig Erhards Marktwirtschaft entschieden haben und die Briten haben sich für so eine Form des demokratischen Sozialismus entschieden. Das ist der Grund. Deswegen kam bei uns Wohlstand und bei denen kam Armut. Ja? Das heißt, der Marshallplan war gar nicht der Grund. Aber das sind einfach so historische Fakten, die Leute oft nicht kennen.
Gut, man könnte jetzt sagen, jetzt zum Beispiel von Deutschland, sicherlich war der Marshallplan jetzt nicht so entscheidend für das Wirtschaftswunder, aber im Fall von Deutschland war der Marshallplan ja vielleicht trotzdem sinnvoll, oder?
Ja, sagen wir, war jetzt nicht verkehrt, aber hat nicht entscheidend viel, also da gibt es auch Berechnungen, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, das war nicht entscheidend, was dazu beigetragen hat. Wie gesagt, man sieht es ja am Beispiel von Großbritannien, wo es ja auch letztlich da nichts bewirkt hat. Nee, das ist auch wieder ein Beispiel, wie Hilfe von außen halt nur eine sehr bedingte Wirkung hat, sondern das Einzige, was wirklich hilft, ist wirtschaftliche Freiheit. Und ich meine, in Polen war es dann ja so, dann kam, das beschreibe ich ausführlich in dem Buch, dann kam 1990 der Balcerowicz, ein Anhänger von Lehren von Hayek, von Mises, also ein sehr absolut pro-Kapitalist. Ja. Und der hat dann die kapitalistische Schocktherapie eingeführt in Polen, wo man auch einiges von lernen kann. Und zwar, man kann zwei Sachen lernen. Erstens, es funktioniert. Ja. Ich meine, Polen ist jetzt seit drei Jahrzehnten, wird gesagt, es gibt so ein Buch, Europe's Growth Champion, also waren drei Jahrzehnten eines der am schnellsten wachsenden Länder gewesen, Europas und sogar der Welt. Ja. Angefangen von den marktwirtschaftlichen Reformen damals. Ja. Und das Zweite, was man aber lernen kann, und das ist mindestens so wichtig, das habe ich betont, das Buch gibt es auch in Spanisch, ich war in Argentinien und habe da Vorträge gehalten über das Buch und habe ich denen immer eines gesagt. Der Millet, der jetzt diese Schocktherapie macht, ist ein Kollege von dem Balcerowicz, sind beides Ökonomen, beide marktwirtschaftlich, glauben an dieselben Sachen. Bei dem Balcerowicz hat es funktioniert, kann auch bei dem Millet funktionieren. Aber, habe ich dann dazu gesagt, zuerst ist vieles schlechter geworden damals in Polen. Die haben zwei Jahre Rückgang gehabt im Bruttosozialprodukt. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Ja? Und das habe ich damals auch für Argentinien vorausgesagt, dass ich gesagt habe, du kannst nicht erwarten, wenn Jahrzehnte Land runtergewirtschaftet wurde. Ich meine, Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt und ist dann über Jahrzehnte runtergewirtschaftet worden. Das ist ja unrealistisch zu glauben. Da kommt einer im halben Jahr mit einem Zauberstab und ändert alles. Da wird es erstmal Sachen schlechter, bevor es dann besser wird. Und so ist es auch dann gekommen in Argentinien. Die Armutsquote ist erstmal gestiegen dann. Ja? Jetzt ist er am Fallen. Ja? Jetzt ist es sogar geringer, als wo der Milei drankam. Aber da wird es noch einige Verwerfungen und Probleme geben. Das ist noch nicht gegessen, die Sache da. Und ich habe gesagt, das hängt. Deswegen habe ich da auch diese Vorträge gehalten, war mir so wichtig, dass mein Buch in Spanisch da in Argentinien veröffentlicht wird, um den Leuten zu zeigen, es funktioniert. Aber ihr müsst euch auf eine Zeit einstellen, wo vieles auch schwieriger wird. Also insofern, ich bin ja Historiker von Beruf, das merkt man, ich bin da immer mit Leib und Seele dabei, weil ich denke, so abstrakt kann man sich viele Ideologien ausdenken, aber ich gucke mir lieber die Wirklichkeit an. Was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und da kann man halt von so Ländern wie Polen oder Vietnam wirklich eine Menge lernen.
Mm. Ja, ich meine, Sie schreiben ja auch im Buch über Adam Smith und so. Es ist ja schon, das ist ja wirklich irre, dass dieser ganze Manchester-Kapitalismus, ja dieses Schlagwort in Europa, das absolut Schlimmste ist, was wir so geschichtlich hatten angeblich oder so in der allgemeinen Wahrnehmung. Obwohl, wie Sie ja gerade gesagt haben, also innerhalb von 200 Jahren Europa ja von brutalster Armut zum Land geworden ist, wo ja wirklich heutzutage selbst die Ärmsten in Deutschland also ein schönes Leben haben können. So, also diese geschichtliche Verdrehung, das anhand dieser eigenen, das ist ja auch so kurz zurückliegend, dass man es fast schon in der eigenen Familienbiografie ja sogar nach empfinden oder nachlesen kann. Wieso wird das überhaupt nicht irgendwie abgebildet?
Ja, das ist halt das Problem. Gucken Sie mal, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe in der Diskussion oder wir beide. Ich habe eine Menge Fakten einfach genannt. So viel Prozent da, so viel Prozent da. Ja. Und die stimmen auch alle. Die sind ja Nachprüfungen in meinem Buch. Sind also jede Menge, das alles, jede einzelne Sache ist hier, wie viele habe ich hunderte Quellen bemerkt. Das ist alles nachgewiesen. Ja. Aber es sind halt Fakten. Ja. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen halt nicht von Fakten sich leiten lassen in ihrem Leben. Ja. Also ich habe da so ein Erlebnis gehabt. Ich war in Griechenland vor 2 Jahren, war es glaube ich ungefähr. Da war, vielleicht erinnern Sie sich noch, da war so ein schwerer Eisenbahnunfall, da sind 50 Menschen umgekommen. Und ich war kurz eine Woche danach da, um mein Buch vorzustellen, Vorträge zu halten. Ich war im Hotel, was direkt neben dem Parlament war. Und wir haben einen großen Balkon gehabt da vor unseren Zimmern. Da habe ich sonntagmittags eine Demonstration gesehen, alles mit roten Fahnen, Kommunisten. Wieder hat der Kapitalismus 50 Menschen auf dem Gewissen. Klar, Kapitalismus war schuld an dem Unfall. Ja. Und dann habe ich runtergeschaut. Und die haben die Hälfte der Zeit Lieder gesungen. Lieder, die ich zwar nicht verstanden habe, weil ich kein Griechisch kann, aber die haben schön geklungen, wirklich so emotional das Herz angerührt. Ja. Das war so ein Erlebnis für mich. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, guck mal da, die singen diese Lieder, die das Herz erwärmen. Ich sage, GDP per capita ist in den letzten 25 Jahren PA um so und so viel Prozent gewachsen. Ja. Und die haben die schönen Lieder. Ja. Und jetzt überlegt mal, was Menschen mehr bewegt. Warum haben wir nicht Lieder und Emotionen? Und deswegen, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz darüber geredet, habe ich ja jetzt meinen ersten Roman geschrieben, dann das nächste Buch von mir, was erscheint, weil ich gesagt habe, offenbar erreicht man mit Fakten, und ich werde weiterhin Bücher über eine Menge Fakten schreiben, ja, aber erreicht man halt viele Menschen nicht, ja. Und Sie haben ja immer wieder ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie kommt es denn, dass, obwohl die Fakten eigentlich so eindeutig sind und es eigentlich auf der Hand liegt und zum Teil noch nicht mal so weit weg, warum die Menschen trotzdem immer wieder diesem Glauben auferlegen? Und ich denke halt, weil wir, ich sag mal, die Anhänger vom Kapitalismus mal vereinfacht gesagt, zu sehr immer nur auf der Ebene von Fakten und Rationalität argumentieren und die Linken einfach erstaunlicherweise im Marketing und in der PR sehr viel besser sind, ja. Wenn du zum Beispiel so ein, ich meine, das sieht man ja schon in jeder Talkshow, ja. Da ist dann eingeladen irgendein Vertreter vom Immobilienverband und der hat auch seine ganzen Statistiken parat, wo ist die Wohnungsnot wirklich schuld, ja. Und dann sitzt da so eine arme alte Frau oder irgendwo jemand aus der Unterschicht, die dann berichtet und wird gezeigt, bei ihr zu Hause gedreht, die Kinder, wie die nicht richtig und wie die Wohnverhältnisse sind, aber alles dann immer assoziiert mit Schuld von nicht sozialer Politik und so weiter, ja, dann schlägt natürlich diese emotionale, individuelle Geschichte das, was du rational argumentierst, immer. Ja. Und deswegen, wie gesagt, ist also mein nächstes Buch, was im Mai kommt, ist dann ein Roman, ja, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt auch einfach mal versuchen, dass ich weg immer nur von Fakten, 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 das ist gut, aber da muss man ja auch mal irgendwann lernen und sich auch mal selbstkritisch die Frage stellen, ja, warum trinken wir denn nicht weiter durch, wenn wir doch die ganzen Fakten haben, ja? Und die anderen, die sind halt besser da drin, auch auf einer emotionalen Schiene Menschen zu erreichen. Wir sind halt alle Menschen, die am Schluss irgendwo doch stärker von Emotionen als von reinen Analysen getrieben werden.
Ein Punkt vielleicht zu Emotionen, den ich immer irgendwie finde, ist, was ja gelungen ist, links, ist, alle positiven Geschichten und Dinge, auf die man stolz sein könnte, zu verdrängen im Westen, insbesondere in Bezug auf den Kapitalismus. Also diese ganze Fortschritt, dieses ganze, wie die Erfindung des Autos, des Flugzeugs und so weiter, Elektrifizierung, das sind ja alles Dinge, die, wenn man sich erzählen würde, diese Geschichten, die erstens emotional sind, aber die vor allen Dingen etwas sind, worauf man stolz sein könnte, hier in Europa, im Westen, wo wir sagen könnten, hey, ne, deswegen ist halt der Westen irgendwie überlegen, das ist ja, das macht uns aus, wir haben das entwickelt und so weiter und so fort. Also etwas, worauf man wirklich stolz sein könnte, insbesondere in Bezug auf Kapitalismus, ist das ja wirklich eine so eindeutige Erfolgsgeschichte im Westen. Und das ist ihnen gelungen, durch diese ganze postkoloniale Ideologie in immer neuen Wellen, dass wir nichts daran positiv besetzen können, weil aller unser Wohlstand ist ja angeblich nur, beruht ja nur auf Ausbeutung des globalen Südens. Es ist ja nur mit, also sozusagen alle positiven Bilder des Westens eigentlich wurden negativ besetzt. Deswegen ist das ja völlig emotionslos fast schon. Wenn man jetzt vom Kapitalismus spricht, dann spricht man nur vom technokratischen Manchester-Kapitalismus und nicht von dem, was irgendwann mal unser Urgroßvater aus der bitteren Armut geholt hat.
Also da ist ja eine Sache interessant. Das einflussreichste antikapitalistische Buch in den letzten Jahren war ja von der Ulrike Herrmann, ist ja auch so Bestseller, Das Ende des Kapitalismus. Ja, ich habe es gelesen und da sind einige Kapitel, die sehr gut sind in dem Buch. Ja. Ich weiß auch, dass die meine Bücher gelesen hat. Ich habe ja auch Diskussionen mehrfach mit ihr gehabt. Ja. Ich habe direkt einen Eindruck gehabt, als ob die teilweise bekehrt ist, weil die schreibt dann diese ganzen Theorien, Kapitalismus basiert auf Sklaverei, auf Kolonialismus und Ausbeutung, sagt, das ist alles falsch. Und sagt auch, der Kapitalismus hat sehr viel beigetragen, um Hunger und Armut zu. Also da sind einige Kapitel, wo so geradezu rhetorisch sehr geschickt, ja, weil die auch einfach gemerkt hat, die Fakten kann man nicht bestreiten, ja, ja. Loblied. Und dann kommt es aber, ja, das war alles gut. Leider ist es jetzt inzwischen so, dass der Kapitalismus den gesamten Planeten kaputt macht, die Umwelt. Und so schön es war, wir müssen leider uns jetzt vom Kapitalismus verabschieden und die Planwirtschaft machen. Also es ist eigentlich geschickt, weil diese ganzen Argumente, alles, was ich heute gesagt hätte, ich glaube, die Ulrike Herrmann hätte überall zugestimmt. Die hat gesagt, stimmt dazu, man, ja. Genau, ja, so ist es. Und Kolonialismus auch und Sklaverei, alles Quatsch, ja. Aber sagt sie dann, leider müssen wir trotzdem Kapitalismus abschaffen, weil er zerstört ja, das ist ein anderes Thema, was wir heute jetzt nicht aufmachen können. Ja. Aber das heißt, die wechseln ja auch die Argumentation, ja, weil sie gemerkt haben, letztlich auch, wenn einer nur einen Funken Intelligenz hat, dass er mit dem Argument wirklich nicht mehr weiterkommt mit der Armut, ja, dann kommt man halt mit dem neuen Ding. Ja. Deswegen ist ja auch die Rechtfertigung, dass die ganzen Milliardenzahlungen jetzt transferiert werden von uns an diese korrupten Regimes, ist ja jetzt nicht mehr primär Armutbekämpfung, sondern ist ja, sind die Schuldigen am Klimawandel und die sind die Opfer und also müssen wir jetzt denen helfen, dass wir den Klimawandel. Das ist ja praktisch die neue Story, wo das Geld mit akquiriert wird. Ja.
Ja. Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön. Ja.
Das Buch können Sie jetzt bestellen, warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder wirklich Armut besiegen. Der Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank.
Noch eine kleine Bitte. Ja. Wenn er das gelesen hat, fangen wir bei Ihnen an. Machen Sie auf Amazon eine kleine Besprechung. Da ist so eine antikapitalistische Followerin, ja, die mich immer verfolgt. Die schreibt keine Besprechung auf Amazon, aber bei jedem Buch, was sie doch das gar nicht gelesen hat, weil es wird auf kein Argument bezogen, gibt immer einen Stern und wird geschrieben, wie schrecklich der Titel man ist. Ja.
Also auch ehrliche und authentische Rezensionen hinterlassen. Ja. Vielen Dank, ja. Und bis zum nächsten
Danke
Mal.
Danke Ihnen.